werde euch für euch heute die Predigt halten und ich will das mit Gottes Hilfe tun. Für mich ist es ja hier heute das erste Mal, dass ich im Pfullingen predige. Es ist etwas Neues für euch und es ist etwas Neues für mich. Deswegen gibt es bestimmt einige, die wohl jetzt gespannt sind, was ich heute predige. Also ich gehöre jedenfalls dazu. Also ich meine, ich bin gespannt. Also. Aber genauso gespannt, wie ihr jetzt wohl seid, was jetzt wohl kommen könnte, ist ja mit allen neuen Dingen. Zum Beispiel, wenn man das erste Mal Auto fährt oder wenn ein Junge zum ersten Mal mit einem schönen Mädchen alleine ist. Irgendwie sind neue Dinge ja wie ein Päckchen, wo man noch nicht weiß, was da wohl drin ist. Man ist manchmal nervös, der eine ist eher skeptisch, doch im Grunde ist jeder Mensch neugierig. Menschen können sehr neugierig sein und viele wollen immer etwas Neues sehen oder haben. Oder wie es der Prediger in der Bibel schon in Kapitel 1, Vers 8 ausgedrückt hat, das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Immer das Gleiche wird für die meisten schnell langweilig, oder? Und selbst ein Lieblingslied kann nach tausendmal hören unerträglich sein. Bei Kleinkindern ist dieser Gewöhnungseffekt, der bei allen Dingen ja immer stattfindet, noch nicht so ausgeprägt. Die können sich lange an neuen Dingen freuen. Meine kleine Nichte Lizzie zum Beispiel hat immer wieder Freude daran, Türen auf und zu zu machen. Auch wenn die Mama davor warnt, dass sie sich die Finger einquetschen könnte, ist es für sie eine große Freude. Und es gibt ein großes Gebrüll, wenn man ihr diese Freude verwehrt. Ja, sie ist ein kleiner Rebell, aber steckt nicht genauso in jedem von uns auch so ein kleiner Rebell, der laut brüllen kann? Ich glaube schon. Aber auch wenn wir von klein auf, bis wir sterben, immer wieder neue Dinge erleben und haben wollen, so sagt uns der Prediger in Kapitel 1, Vers 9 bis 10, was gewesen ist, wird wieder sein. Was man getan hat, wird man wieder tun. Und nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Wohl sagt man, sieh her, da ist etwas neu. Doch es war schon längst einmal da in den Zeiten vor uns. Was für den einen neu ist, hat der andere schon längst erlebt. Vielleicht hast du entdeckt, dass Ameisen unheimlich fleißig sind, weil du draußen das Gewusel in einem Ameisenhügel beobachtet hast. Oder vielleicht hast du es in den Sprüchen in Kapitel 6, Vers 6 gelesen, dass die Ameisen für faule Menschen ein Vorbild sein soll. Dort steht, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Ich finde das unglaublich interessant. Ein Ameisenhügel ist ein Ort, an dem man Weisheit finden kann. Das passt, finde ich, auch damit zusammen, wenn man über wissenschaftliche Entdeckungen nachdenkt. Viele Erfindungen und Entdeckungen, also wissenschaftliche Entdeckungen, waren erst durch Beobachtungen der Natur möglich. Man spricht ja immer von wissenschaftlichen Entdeckungen. Und entdecken kann man ja nur etwas, was schon existiert hat. Dinge, die es schon gab. Wenn du Dinge für dich neu entdeckst, dann hat es wahrscheinlich dein Papa oder deine Oma schon vor dir irgendwann mal entdeckt. Aber auch wenn es nichts Neues unter der Sonne gibt, so werden sie doch von jedem neuen Menschen, der geboren wird, neu entdeckt. Aber warum erzähle ich euch von neuen Dingen, beziehungsweise neuen Dingen, die eigentlich schon alt sind? Ich erzähle euch von diesen Dingen, weil es mir wichtig ist, dass wir etwas nicht vergessen. Es gibt etwas Neues, was jedes Kind Gottes mit Vorfreude erfüllt und es Trost spendet, wenn es davon hört. Es gibt Hoffnung und Gewissheit, dass etwas viel Schöneres als auf uns wartet, als wir jetzt erahnen könnten. Nicht, dass wir uns vor diesem neuen Unbekannten fürchten müssen und sprechen würden, was um alles in der Welt kommt, da wohl auf uns zu, sondern weil wir wissen, dass Gott uns liebt und weil wir durch Jesus Christus angenommen sind, freuen wir uns, wenn wir lesen, was wir in einer bestimmt nicht allzu fernen Zukunft erfahren werden. Ich lese aus Offenbarung 21, Vers 4 bis 5. Wenn jemand aufschlagen will, kann er. Und er, Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer oder Leid oder Traurigkeit, kein Geschrei oder Klage, kein Schmerz wird mehr sein. Was früher war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Gewiss und wahrhaftig. Gott sagt, seine Worte sind wahr und man kann sich auf sie verlassen. Er hält sein Wort. Er wird alles neu machen. Und ich glaube, wenn Gott etwas Neues macht, ist das etwas unglaublich Schönes. Bevor wir aber noch mehr davon hören und von dem, was zukünftig sein wird, will ich noch eine Stelle aus 2. Korinther 5, Vers 17 lesen. Dort geht es auch um etwas Neues. Dort geht es um etwas Neues, was das Leben hier auf der Erde noch betrifft. Es geht um die, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Dort heißt es: Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Ich finde das echt spannend. Wir sind durch Jesus Christus schon eine neue Schöpfung. Jesus hat uns durch sein Erlösungswerk neu gemacht. Er hat in uns etwas Neues geschaffen. Doch was ist denn diese neue Schöpfung? Denn obwohl er uns ja neu gemacht hat, steckt in jedem von uns immer noch so ein kleiner Rebell, wir erinnern uns. Ein kleiner Rebell, der immer wieder dazu neigt, das Böse zu tun oder gegen Gott zu streiten. Dieses Rebellische ist unsere alte Natur, die gegen Gott und sein Gebot kämpft. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man versteht, dass da ein Kampf in uns stattfindet. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 22 bis 25: Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren im Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht. Ich, unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides: meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach aber bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Das ist eine sehr wichtige Bibelstelle, um sich über den Kampf, den ein Christ kämpft, bewusst zu werden. Wir kämpfen gegen unsere alte Natur. Aber auch wenn unser altes inneres Wesen auf dieser Welt immer noch gegen Gottes Geist streitet und dazu neigt, das Böse zu tun, so wissen wir, dass wir trotzdem immer wieder zu Jesus kommen können. Er sieht unser Herz und er sieht, dass wir nach seinem Gesetz leben wollen, was ja sein Geist in uns bewirkt. Und sein Gesetz ist voll von Liebe. Das Herz eines Gotteskindes wird immer versuchen, nach Gottes Liebe zu leben. Das ist ja das, was Jesus in uns neu gemacht hat. Das, was Gott in uns neu geschaffen hat, durch seine Gnade. Gott hat unser Herz berührt. Er hat uns ein neues Herz geschenkt, dem es möglich ist, sich von Gottes Geist leiten zu lassen. Ich danke Jesus Christus, dass er mir und euch die Kraft gibt, zu lieben, damit wir das tun, was in Gottes Augen gut ist. Wir werden immer wieder Fehler machen, ausrutschen und hinfallen, aber wir bleiben da nicht liegen, sondern die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, steht in Jesaja 40, Vers 31. Letzte Woche haben wir ja von Friedemann gehört, dass man das Leben mit einer Wanderung vergleichen könnte. Ich finde, John Bunyan, den kennt ihr wahrscheinlich, hat diese Wanderung gut in seinem Buch Die Pilgerreise beschrieben, finde ich. Dort erzählt Christian von seinem alten Leben fern von Gott und seiner Reise zur himmlischen Stadt. Er erzählt von einer Wanderung, die mit großen Anstrengungen verbunden ist und wo auch viele Gefahren lauern. Doch sie ist auch voller Hoffnung und Freude. Denn die, die bei dieser Wanderung zur himmlischen Stadt auf den Herrn Jesus hoffen, laufen und werden nicht matt. Sie bekommen immer wieder neue Kraft. Matt, das ist ein ziemlich altes Wort, nicht wahr? Einige von euch kennen dieses Wort wahrscheinlich aus dem alten strategischen Spiel Schach. Schach kommt von dem persischen Wort Schah und heißt übersetzt König. Jeder, der schon mal Schach gespielt hat, weiß, dass man dort den König des Gegners so in die Enge treiben muss, dass er einen Angriff nicht mehr ausweichen kann und abwehren kann und auch nicht mehr fliehen kann. Wenn das passiert, ruft man Schachmatt oder auf Deutsch gesagt, der König ist geschlagen und hilflos. Der König ist matt gesetzt. Er ist hilflos geworden, niemand steht ihm mehr zur Seite. Fühlen wir uns nicht auch manchmal so? Als würde uns niemand zur Seite stehen? Früher, als ich noch in tiefen Depressionen gesteckt habe und nichts mehr sehen konnte als Dunkelheit, Da habe ich sogar gedacht, nicht mal meine Familie wäre mehr an meiner Seite. Ich bin mir sicher, dass das nicht die Wahrheit war. Doch selbst wenn das bei irgendjemand, der Christ ist, der Wahrheit entsprechen sollte und auch die eigene Familie einen verlässt, so wird euch Gott doch niemals verlassen. Doch kommen wir zurück zu dem Bild des Königs. Ich finde dieses Bild des Königs beim Schach in Bezug auf uns irgendwie passend. Wenn wir an Offenbarung 1, Vers 5 bis 6 denken, dort steht nämlich, der, nämlich Jesus Christus, der uns geliebt hat und hat uns von den Sünden mit seinem Blut reingewaschen und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch fragen, wer von euch fühlt sich denn wie ein König? Wahrscheinlich fühlt sich keiner von euch wie ein König, oder? Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn die Könige damals gesehen hätten, mit was für schnellen Pferden wir heutzutage unterwegs sind oder was für Komfort wir genießen dürfen, dann hätten sie bestimmt große Augen gemacht. Aber auch wenn wir auf dieser Erde nicht viel Besitz haben oder nicht viel Komfort genießen, Jesus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Krass, oder? Du bist königlich. Jeder, der zu Jesus gehört, ist von königlicher Abstammung. Aber bei diesem Königtum, das Gott uns geschenkt hat, geht es nicht um weltlichen Reichtum oder besser gesagt nicht um Besitz oder Komfort. Auch wenn wir durch ihn täglich versorgt werden, sind wir doch auf eine andere Weise unglaublich reich beschenkt. Gott hat uns in Jesus reich beschenkt. Wir haben ein unverwelkliches, ewiges Erbe bekommen. Und wir sind durch Jesus Christus Teil einer großen Familie geworden. Ist euch bewusst, dass wir als Gottes Kinder Könige sind? Dass ihr, wenn ihr zu Jesus gehört, sozusagen königliches Blut durch eure Adern fließt? Und ist euch bewusst, dass Jesus der König der Könige ist, unser Herr? In Offenbarung 1, Vers 5 steht, dass Jesus der Fürst, der Herrscher über die Könige auf der Erde ist. Aber nochmal zurück zum Schach. Was war denn nun mit dem König, der im Schach schachmatt gesetzt wird? Keiner kann dem König in dieser Schachmatt-Situation mehr beistehen und ihm da heraushelfen. Er ist hilflos. Wir sind auch Könige. Und auch bei mir und euch gibt es immer wieder Momente im Leben, da scheint es, dass wir schachmatt gesetzt sind. Aber auch wenn der Teufel, das Böse oder unsere eigene Sünde uns immer wieder in die Enge treibt, und es so scheint, als ob in diesen dunklen Momenten uns niemand beistehen würde, dann denkt immer daran, dass das eine Lüge ist. Gott, Jesus, unser Herr und König, ist immer da. Auch wenn es den Anschein hat, dass wir geschlagen sind, dass wir schachmatt gesetzt worden sind, es gibt für uns als seine Kinder, als solche, die er zu Königen gemacht hat, immer einen Fluchtweg, nämlich hin in seine Arme. Er wird immer für einen Ausweg sorgen. Er wird jeden von denen, die zu ihm gehören, vom Bösen erretten. Denkt jetzt vielleicht der eine oder andere. Was ist aber mit den Christen, die wegen Krankheit sterben oder Christen, die umgebracht werden? Wo hat denn da Gott einen Ausweg geschaffen? Sind sie nicht geschlagen und besiegt worden? Ich bin mir sicher, dass auch das eine Lüge ist, die der Teufel uns einreden will. Wir wissen, dass wenn wir einmal sterben, dann sind wir zu Hause. Dann sind wir bei Jesus. Dann fängt das an, worauf ich mich mein Leben am meisten gefreut habe, nämlich für immer bei Gott zu sein, wo es keine Trauer, keine Klage und keine Schmerzen mehr gibt. Ich denke, allein deswegen wird das schon eine unvorstellbare Freude sein. Und noch weit über unsere Vorstellung hinaus. Ich glaube, für Christen gibt es keinen schöneren Tag, als durch das so scheinbar erschreckende Tor des Todes zu gehen. Für die Welt ist der Tod etwas, über das man nicht gern spricht, denn er ist endgültig und niemand wird davon verschont. Der berühmte Schauspieler James Dean, der nur 24 Jahre alt wurde, soll einmal gesagt haben, du musst schnell leben, der Tod kommt früh. Ich glaube nicht, dass er das sagte, weil er wusste, dass er früh sterben würde. sondern damit wollte er wohl eher sagen, dass du dein Leben genießen sollst, solange du noch kannst und Zeit hast. Aus weltlicher Sicht, ohne himmlische Perspektive, hat er recht. Denn wenn man tot ist, dann ist es vorbei. Dann kann man hier nichts mehr erleben. Erledige noch so schnell wie möglich deine Liste mit den Dingen, die du schon immer mal machen wolltest. Genieß das Leben, solange du noch kannst. In der Welt kann man immer wieder die Worte hören: Lasst uns trinken und feiern, denn morgen sind wir tot. Vielleicht wissen manche von euch, dass dieser Ausspruch schon in alten biblischen Zeiten vorgekommen ist, in Jeremia 22, Vers 13. Auch das Volk Israel hatte damals in gottlosen Zeiten schon mit so einer Einstellung gelebt, als Gott eigentlich von ihnen Reue und Umkehr erwartet hatte. So eine Lebenseinstellung ist gefährlich. Eine Lebenseinstellung, in der jemand nur das Irdische und das Vergnügen umklammert und es das Einzige ist, worum es sich im Leben dreht. Das heißt nicht, dass wir als Christen nichts genießen dürfen. Doch wir sollten nur aufpassen, dass das Genießen dieser Welt nicht unsere höchste Priorität bekommt. Gott hat seine Gründe, warum er uns als seine Kinder noch in dieser Welt lässt. Und das ist mit Sicherheit nicht des Genusses wegen. Wir haben als seine Kinder noch eine Aufgabe. Wir sind ein Licht für die, die noch in der Dunkelheit sind, um ihnen den einzigen Weg zu verkündigen und das, was nach dem Tod sein wird. Für fast alle Menschen in der Welt ist der Tod ein Schrecken. Man versucht nicht darüber zu reden, aber jeder Mensch, da bin ich mir hundertprozentig sicher, hat sich mindestens einmal gefragt, was kommt danach? Ist da nicht vielleicht doch noch etwas nach dem Tod? Nach dem Tod kommt nichts, scheint der eine selbstsicher zu wissen. Doch Fakt ist, die Wissenschaft weiß nicht, was nach dem Tod passiert. Gott aber hat uns in der Bibel auf diese Frage eine Antwort gegeben. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen. In Offenbarung 20, Vers 12 bis 15 steht, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades, welches das Totenreich ist, gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jedes Mal, wenn ich mir das in meinem Kopf vorstelle, was irgendwie gar nicht so richtig möglich ist, wenn Milliarden Menschen vor Gottes Thron stehen, dann schlägt mein Herz schneller und irgendwie stockt mir der Atem von einem Gefühl mit großer Ehrfurcht. Auch Jesus hat im Johannesevangelium in Kapitel 5, Vers 28 bis 29 schon darauf Bezug genommen und zu den Juden gesagt, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Die, die Gutes getan haben, werden zum ewigen Leben eingehen und für immer bei Gott sein. Und die, die Böses getan haben, werden in der Hölle für immer verloren gehen. Aus diesem Grund hat ja Gott seinen Sohn Jesus Christus zu uns in die Welt gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er hat uns einen Ausweg geschaffen, damit wir nicht in unseren Sünden und bösen Taten sterben müssen, durch die unser Urteil vor Gottes Gericht schon beschlossen war. Er will uns reinwaschen von aller Schuld, damit wir nicht gerichtet werden. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus in Johannes 5, Vers 24, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Gott sei Dank, dass er uns erlöst hat durch sein kostbares Blut, seines Sohnes. Und weil wir diese Hoffnung durch Jesus haben, dürfen wir glauben, dass das wahr ist, was er am Ende in der Offenbarung sagt, siehe, ich mache alles neu. So wie er mein und dein Herz jetzt schon jeden Tag erneuert, seit dem Tag, als du ihm dein Herz übergeben hast, so wird er am Ende dieser Weltzeit und am Anfang der Ewigkeit alles neu machen. Doch die Last der Sünde, die uns jetzt immer wieder umstrickt, wird nicht mehr da sein. Auch Gott hat all die Traurigkeit und die Tränen gesehen, die jeder hier in diesem Raum geweint hat. Und er wird sie abwischen, wenn wir vor ihm sind. Jeder Schmerz, der euch im Leben geplagt hat, alles Leid, wird nicht mehr von Bedeutung sein. Wir dürfen uns freuen, wenn wir daran denken, dass Jesus bald wiederkommen wird, dass er alles neu machen wird. Jesus hat in Johannes 16, Vers 23 gesagt, dass an diesem Tag, wenn er wiederkommen wird, dass wir ihn nichts fragen werden. Alle unsere bohrenden Fragen, die uns im Leben gequält haben, werden beantwortet sein. Jesus spricht in Johannes 16, ab Vers 21, wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, werden vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, alle Schmerzen vergessen. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich nichts fragen. Unser Herr Jesus wird kommen. Lasst uns bereit sein, wenn unser Herr Jesus kommt. Wenn der Tag kommt, dass Jesus mit den Wolken wiederkommen wird und jedes Auge ihn sehen wird. Es wird der Tag sein, an dem wir unsere Köpfe erheben werden, weil sich unsere Erlösung naht. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Gottes Gnade sei mit euch allen.